Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Ende gut, alles gut. Einen solchen positiven Ausgang erleben wir in diesen Tagen eher selten. Ob es das Ende für die Literatur ist, wenn sie durch den Gaza-Krieg politisch aufgeladen und zum Teil auch gecancelt wird, das wird gerade durchaus diskutiert. Ein Literaturfestival hat vor einiger Zeit zum Boykott gegen israelische Verlage aufgerufen. Ebenso lässt das Happy End in dem Theaterstück Die Ärztin von Robert Icke auf sich warten. Eine Frau gerät in einen Strudel von Ressentiments, die gegen sie gerichtet sind. Immerhin können wir in dieser Sendung mit einem richtigen Happy End aufwarten. Die italienische Polizei hat vor kurzem einen großen Kunstfälscherring aufgedeckt. This Will Not End Well ist der Titel der aktuellen Ausstellung der US-amerikanischen Fotografin Nan Goldin. Lange Zeit kannten wir sie als eine Künstlerin, die durch ihre intimen fotografischen Porträts bekannt wurde, wie später dann auch durch ihren Kampf gegen den Pharmakonzern Seckler. Ende vergangenen Jahres erkor sie das britische Magazin Art Review zur einflussreichsten Figur der internationalen Kunstszene. Die neue Nationalgalerie in Berlin zeigt nun eine umfassende Retrospektive. Schon im Vorfeld der Eröffnung an diesem Wochenende kam es zu heftigen Diskussionen rund um die Schau. Dazu gleich mehr. Mein Kollege Carsten Probst war bei der Pressekonferenz kurz vor der Eröffnung der Ausstellung dabei. Carsten Probst, die Retrospektive nimmt sich ja vor, einen umfassenden Einblick in das Werk von Goldin zwischen 1980 bis heute zu geben. Wie wird das denn präsentiert und was ist zu sehen?
Ja, also wenn man die Glashalle der neuen Nationalgalerie betritt, Frau Allroggen, sehen Sie darin 6 große, mit schwarzem Stoff abgehängte, begehbare Boxen. Eigentlich sehr hoch auch. Und jede dieser Boxen ist einer Bildserie von Nan Goldin gewidmet. Diese Serien können Diaprojektionen mit jeweils Hunderten von Einzelbildern sein oder auch Filme, die jeweils aus Standbildern oder aus Found Footage, also aus anderen Filmen bestehen. Es stimmt insofern also, was die Ausstellungsmacher sagen. Sie zeigen hier tatsächlich über 1000 Bilder von Nan Goldin. Man muss aber schon eine Zeit lang in diesen schwarzen Boxen sitzen, um sie dann alle sehen zu können. Die bekannteste Serie ist sicherlich The Ballad of Sexual Dependency, also die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit, die seit 1980 wirklich über mehrere Jahrzehnte sich immer wieder verändert hat und in der Goldin vor allem Freundinnen und Freunde porträtiert. Ein Tagebuch der Beziehungen, nicht der Beobachtungen, so nennt sie es selber. Und Frau Allroggen, das kennzeichnet für mich auch eigentlich ihr gesamtes Werk, wie es hier vorgestellt wird. Insgesamt sieht man Bilderserien, die eigentlich immer um Beziehungen, Intimität, Sexualität, Tod und Verlust kreisen. Die Videokanalprojektion Sisters, Sands and Sibyls zum Beispiel widmet sich unter anderem ihrer Schwester, die sich mit 18 das Leben genommen hat. Fireleap zeigt ihre Patenkinder in ihrer Entwicklung bis zur Pubertät. Das alles eben sehr persönliche, oft ungeschützte, zugleich niemals bloßstellende Situationsaufnahmen und Porträts, die auch die Betrachtenden emotional unmittelbar einbeziehen. Und ja, neben großartigen Einzelfotografien stehen da auch durchaus ganz lebensweltliche Allerweltsbilder.
Ja, aber viel Aufregung entstand ja um was ganz anderes im Vorfeld der Ausstellung. Nicht über das, was an diesen Bildern zu sehen ist, vielmehr waren es Goldins Aussagen über ihre Haltung zum Krieg im Gazastreifen und im Libanon. Unmittelbar nach Ausbruch des Krieges unterzeichnete sie ja beispielsweise einen offenen Brief in der Zeitschrift Art Forum, der das Vorgehen Israels scharf kritisierte, ohne dass der Angriff der Hamas erwähnt worden wäre. Der New York Times versagte sie Interviews aufgrund einer angeblichen pro-israelischen Berichterstattung. Und das Symposium, das am Sonntag ergänzend zur Ausstellung in Berlin geplant ist und sich als Diskursraum zur Befriedung versteht, das kritisierte sie auf Instagram als eine Veranstaltung, die von Zionisten beherrscht sei. Hat sie sich heute dazu geäußert?
Ja, als sie schließlich nach einer ganzen Weile, muss man sagen, erst in diese Ausstellung kam, um mit der Presse zu sprechen, war das natürlich unausweichlich eine der ersten Fragen, die ihr gestellt wurden. Und ob sie sich denn dazu äußern wolle. Und Goldin antwortete darauf ganz kurz und knapp.
No, I'm going to talk about my work this morning or whatever time it is. And talk about that tonight.
Also sie sei gekommen, sagte sie, um über ihre Arbeit hier zu sprechen. Über das andere spreche sie dann heute Abend, das heißt bei der Eröffnung, die aber erst nach dieser Sendung stattfindet. Man kann aber auch aus ihren Statements, die sie in den letzten Tagen etwa in der Zeit auch öffentlich gemacht hat, ungefähr voraussehen, was sie sagen wird, nämlich, dass sie diese Ausstellung als eine Art Plattform nutzen wolle, um ihre moralische Empörung über den Krieg gegen Gaza und den Libanon sowie über die Zensur jüdischer und palästinensischer Stimmen und in Deutschland zu verstärken. So ist es da zu lesen in diesem Statement. Zugleich sei sie, auch das steht in dem Statement, froh, dass die Nationalgalerie ihre Zusage eingehalten hat, sie sprechen zu lassen und die Ausstellung aufzubauen. Dabei sei sie aber wütend über dieses Symposium, dass sie so versteht, dass es als eine Art Vorsichtsmaßnahme gegen ihre politische Haltung organisiert worden sei, sozusagen, damit die Ausstellung nicht gecancelt werde.
Noch ganz kurz zum Schluss, haben Sie was erfahren über die Bedeutung des Titels der Ausstellung, This Will Not End Well?
Ja, der Titel lässt sich natürlich auch ohne weiteres auf diese schon angesprochenen Serien von ihr beziehen, also die Schicksale von Menschen, die darin zu sehen sind, zu denen Golding persönliche Beziehungen hatte, auf ihre Anteilnahme an diesem menschlichen Leid ganz allgemein. Aber jetzt dazu befragt, was sie heute mit diesem Titel verbindet, sagte sie:
Trump, Palestine, Gaza, Lebanon, Sudan. The list is endless, but particularly Trump and Gaza, I would say, and all the right-wing governments that are coming into power, including here.
Ja, das
ja,
klingt
also
nicht
unabhängig
nach.
Von ihrem Werk sieht Nan Goldin die Ausstellung als aktivistisches Podium für die politische Debatte, einschließlich des Symposiums am kommenden Sonntag.
In Berlin beginnt an diesem Wochenende eine umfassende Retrospektive über Nan Goldin und ihr Werk. Und darüber sprach ich mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst. Danke. Nicht nur die Kunstwelt ist seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwiegespalten, die Literaturszene ist es auch. Schon Ende Oktober hatten zahlreiche internationale Autorinnen und Autoren ihren Rückzug vom israelischen Büchermarkt angekündigt. Mittlerweile haben mehr als 6000 Autorinnen und Autoren unterschrieben und verpflichteten sich damit dazu, nicht mehr mit israelischen Kultureinrichtungen zusammenzuarbeiten. Einzelheiten dazu von Christoph Schäffer.
Tzeruya Shalev ist eine der bekanntesten israelischen Schriftstellerinnen. Romane wie Liebesleben, Mann und Frau oder Schmerz wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. 2004 wurde Tzeruya Shalev bei einem Selbstmordattentat in Jerusalem schwer verletzt. Trotzdem kämpft sie weiter für Verständigung mit den Palästinensern. Dass nun internationale Autorinnen und Autoren zum Boykott gegen die israelische Kulturszene aufrufen, schmerzt sie.
Als ich diese Liste gesehen habe, das hat wehgetan. Es war ein Schlag, als hätten sie mich verprügelt. Schwer zu verkraften. Es fühlt sich ungerecht an, wie Verrat.
Okay, noch einer. Schon wieder. Kennen wir ja. Das Lächerliche an diesem Boykott ist, dass er nicht die richtigen Leute trifft,
sagt der Autor Asaf Gavron. Er und Tzeruya Shalev gehören zu denen in Israel, die Woche für Woche demonstrieren. Gegen die Regierung Netanyahu, gegen den Krieg und für die Freilassung der Geiseln. Menschen aus der Kulturszene sind immer vorne mit dabei bei diesen Demonstrationen. Doch auch gegen sie alle richtet sich der Boykottaufruf des palästinensischen Literaturfestivals. Denn Verlage und Kulturinstitutionen seien mitschuldig an der überwältigenden Unterdrückung der Palästinenser, so heißt es. 6000 haben den Boykottaufruf schon unterschrieben. Die Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux ist dabei, Arundhati Roy, Jonathan Lethem, Naomi Klein und Sally Rooney. Sie alle wollen nicht, dass ihre Bücher auf Hebräisch erscheinen.
Dieser Boykott ist eine so unliterarische Idee. Denn was ist Literatur, wenn nicht der Umgang mit Komplexität? Literatur ist ein wunderbares Medium, um Empathie zu wecken.
Erst vor kurzem hat Tzeruya Shalev erlebt, dass eine Autorin eine Veranstaltung mit ihr in einer rumänischen Schule boykottiert hat. Ähnliches kennt auch Asaf Gavron. Gegen seine Lesungen in Australien und Amerika gab es Proteste. Boykottaufrufe sind für ihn eine intellektuelle Kapitulation.
Wie kann ein Schriftsteller nicht wollen, dass man seine Bücher liest? Sie trauen der Kraft der Literatur nicht.
Es sei der größte kulturelle Boykott gegen Israel, triumphieren die Initiatoren. Sie beklagen die Opfer in Gaza, die israelischen Opfer der Terrorattacke vom 7. Oktober 2023 erwähnen sie nicht. Auch die österreichische Autorin Erika Fischer, bekannt etwa durch ihre dokumentarische Erzählung Eme und Jaguar, hat sich dem Boykottaufruf angeschlossen. Warum?
Der Boykott gegen Israel ist meiner Meinung nach auch ein Dialog. Ja? Es ist ein Hinweis der Welt, dass diese Welt das nicht mehr ertragen will, was in Israel geschieht. Und wenn es einzelne Schriftsteller oder Kulturschaffende trifft, die vielleicht durchaus kritisch sind, ich würde sagen, das ist ein Opfer, das sie bringen müssen.
Auch die Lektorinnen der israelischen Verlage bekommen das zu spüren, wenn sie Autoren kontaktieren und Übersetzungsrechte anfragen. Inzwischen wird ein Viertel ihrer Anfragen abgelehnt. Und sie bemerken, dass der Boykott auch von einer jungen Generation stark unterstützt wird, allen voran die irische Autorin Sally Rooney. Zeruya Shalev bemüht sich trotz allem um Verständnis.
Die Identifikation mit den Opfern ist sehr natürlich. Ich kann das verstehen. Ich möchte auch keine bösen Absichten unterstellen. Aber ich kann ihnen eine Art von Gehirnwäsche unterstellen. Und die Tendenz, nur einer Seite zu glauben.
Schwarz-Weiß, Gut-Böse, Zeruya Shalev kämpft gegen diese simplen Weltbilder. Und sie wird auch jene Autorinnen und Schriftsteller weiterhin lesen, von denen sie jetzt boykottiert wird.
Reaktionen internationaler Autorinnen und Autoren auf den Boykottaufruf gegen israelische Verlage. Christoph Schäffer berichtete. Arthur Schnitzlers Drama Professor Bernardi ist ein bis heute regelmäßig neu inszenierter Theaterklassiker. Die Adaption des britischen Theatermachers Robert Icke trägt den Titel Die Ärztin. Aus Professor Bernardi wird bei ihm Dr. Ruth Wolf. Zu den Antisemitischen kommen frauenfeindliche Ressentiments und aus der Hetzkampagne wird ein medialer Shitstorm. Am Münchner Cuvillier-Theater, einer Nebenspielstätte des Residenztheaters, hat nun der serbische Regisseur Miloš Lolić Robert Ickes Die Ärztin inszeniert. Christoph Leubold hat die Premiere gestern Abend für uns gesehen.
In diesem Ambiente könnte auch jede Krankenhausserie spielen. Ein steriler Durchgangsraum, rechts eine weiße Tür, links ein Vorhang, dessen Türkisgrün an Sichtschutze erinnert, die manchmal in OP-Sälen oder zwischen Krankenbetten aufgespannt sind. Stück und Inszenierung behandeln aber nicht die für Klinik-Soaps handelsüblichen Herzschmerzprobleme, sondern stochern unerbittlich in den Wunden gegenwärtiger gesellschaftspolitischer Debatten.
Wieso stehen wir hier also vor der Tür meiner Patientin? Tut mir leid, Ruth, aber der Herr besteht darauf, deine Patientin zu sehen. Sie tragen keinen Ausweis.
Dr. Ruth Wolf verweigert einem katholischen Priester den Zugang zu einem im Sterben liegenden Mädchen. Der Pfarrer will die letzte Ölung geben, die Ärztin dagegen der Patientin, die sich ihres nahen Endes nicht bewusst ist, ein Ableben ohne Todesangst ermöglichen. Als säkulare Wissenschaftlerin stellt sie den Seelenfrieden im Diesseits über das ewige Seelenheil.
Wenn sie ihr sagen, dass sie stirbt, gerät sie in Panik, was körperlichen Stress bedeutet und vieles weitere mehr, was sie einfach nicht verkraftet.
Als das Mädchen kurz darauf verstirbt, machen der Geistliche und die tiefgläubigen Eltern des Kindes den Vorfall publik. Eine Internetpetition mit zunächst lediglich einer Handvoll, aber bald schon Tausenden von Unterzeichnenden nimmt Züge einer medialen Hetzjagd an. Es kommt zu Morddrohungen und Hakenkreuzschmierereien. Ruth Wolf ist jüdischer Herkunft. Robert Icke zeichnet diese Ärztin im Auge des heraufziehenden Shitstorms nicht als Halbgöttin in Weiß, eher als Medizinerin, deren Überlegenheit darin liegt, dass sie als Normalsterbliche weiß, dass sie eben nicht alles weiß und ihre ärztliche Kunst längst nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
In 100 Jahren werden Sie auf uns zurückblicken. Sie werden das Heilmittel kennen. Es wird für Sie offensichtlich sein. Sie werden uns für unfassbar dumm halten, dass wir nicht darauf gekommen sind.
Bei Lisa Wagner ist die Figur so hervorragend aufgehoben wie Patienten in den Händen einer anerkannten Koryphäe. Wagner paart den messerscharfen Verstand der titelgebenden Ärztin mit einem Witz so schneidend wie ein Skalpell sowie der unsentimentalen Haltung einer nüchternen Diagnostikerin. Doch die unbestrittene Kompetenz bringt Dr. Wolf neben Achtung auch Neid unter den überwiegend männlichen Kollegen ein, die sich alsbald von ihr distanzieren. Kritik an der Ärztin mischt sich mit kaum verhohlener Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus. Und weil der abgewiesene Priester ein Schwarzer ist, muss sich Ruth Wolf ihrerseits gegen den Vorwurf des Rassismus verteidigen. Regisseur Miloš Lolić bricht den natürlichen Konversationston des Stücks, indem er die Handlung immer wieder ins Surreale kippen lässt. Da erstarren die Figuren im Freeze, bewegen sich mitunter fast zeitlupenartig verlangsamt. Die beruhigende Wohlfühlklassik, die anfangs aus Lautsprechern plätschert, mutiert unversehens zum Horrorsound. Und zwischendurch klingt das Ensemble schon mal so artifiziell, wie die kunstvollen Hochsteckfrisuren aussehen, die einige der Schauspielerinnen tragen. Das mutet anfangs etwas blutarm an, führt bald aber dazu, dass man die Vorstellung nicht einfach so locker als unterhaltendes Problemstück weggucken kann, sondern einen geradezu sezierenden Blick auf die verhandelten Probleme entwickelt.
Hätten Sie genauso gehandelt, wenn der Priester weiß gewesen wäre?
Selbstverständlich!
Der Clou des Abends aber ist die Besetzung. Das Stück, dessen handelnde Personen zwar gegen andere auf diskriminierende Weise ausfällig werden, sich selbst aber identitätspolitisch, ja identitätsideologisch argumentierend verteidigen, wird von Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt, deren sichtbare Identitäten teils gerade nicht mit denen ihrer Figuren übereinstimmen. Also Frauen spielen Männer, Weiße, People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund, solche ohne. Auf der Bühne können alle alles sein, ohne auf eine Identität festgelegt zu werden. Das zeugt von einem Glauben an die aufklärerische Kraft des Theaters. Was umso bemerkenswerter ist, als Robert Icks Stück zugleich handfeste Zweifel an der menschlichen Begabung zur Vernunft sät. Dr. Ruth Wolf jedenfalls wird letztlich die irrige Annahme zum Verhängnis, die mutwilligen Unterstellungen und absurden Vorwürfe gegen ihre Person ließen sich rational entkräften. Doch übers Rationale sind Teile der Gesellschaft längst hinaus. Als Diagnose unserer Zeit hält diese packende Aufführung damit eine sehr schmerzhafte Erkenntnis bereit.
Das Theaterstück Die Ärztin von Robert Icke am Münchner Residenztheater, gesehen von Christoph Leibold. Vor kurzem, da gelang den italienischen Carabinieri ein richtiger Coup. Sie konnten mehr als 2000 Kunstgegenstände und Skulpturen sicherstellen, bei denen es sich um Fälschungen handelte. Mehr noch, gegen 38 Verdächtige erließen sie Haftbefehle. Damit stießen die Ermittler auf einen ganzen Kunstfälscherring, der vor allem auf Werke von Andy Warhol und Banksy spezialisiert war. Lisa Weiss hat sich diesen Coup vor Ort genauer erklären lassen.
Capitano Lorenzo Galizia schaut zusammen mit einem Kollegen auf den Bildschirm seines Computers. Auf dem Bildschirm eine Datenbank mit Fotos von Kunstwerken, viele in Farbe, manche in Schwarz-Weiß und schlechter Qualität, sichtlich eingescannt. Alles geraubte Kunstwerke, manche schon vor Jahrzehnten. Viele sind wieder aufgefunden worden, einige immer noch verschollen. Sie wiederzufinden ist Lorenzo Galizias Aufgabe. Er gehört einer Spezialeinheit der italienischen Carabinieri an, die sich um den Schutz des Kulturerbes kümmert. Und sie suchen auch nach gefälschten Kunstwerken. Erst vor kurzem haben Lorenzo Galizia und sein Team einen großen Kunstfälscherring ausgehoben.
Wir beobachten ja durchgehend das Internet und haben bemerkt, dass einige italienische und europäische Auktionshäuser Werke, vor allem von Banksy, zu einem sehr niedrigen Marktwert verkauft haben. Das hat uns stutzig werden lassen und wir haben herausgefunden, dass ein Fälscherring in Pisa tätig war.
Die Spur führte zu einem Unternehmer, der über 200 gefälschte Werke besaß. Nicht nur von Banksy, sondern von Künstlern der klassischen Moderne wie Picasso, Modigliani oder Miro. Lorenzo Galizia und seine Truppe hörten Telefone ab, beschlagnahmten Computer, gingen allen Spuren nach und entdeckten mehrere lokale Fälscherwerkstätten. Die Bilanz: knapp 40 Festnahmen und über 2100 sichergestellte Kunstwerke. Viele davon richtig gut gefälscht, sagt Galizia.
Normalerweise beschlagnahmen wir ein Werk und dann lassen wir uns von einem Experten fachlich beraten. Selbst die Experten haben einige Zeit gebraucht, um herauszufinden, ob die Werke gefälscht waren oder nicht.
Denn auch wenn alle Carabinieri dieser Einheit eine besondere Ausbildung bekommen, sie können nicht Spezialisten für Street Art, antike Kunst und alles andere sein, erklärt Galizia. Was er auch sagt: Erfolge wie dieser aufgedeckte Fälscherring bringen viel Öffentlichkeit, Aber der Alltag in der Spezialeinheit ist oft viel unspektakulärer.
Zuallererst sind wir für Prävention zuständig. Das heißt, wir überwachen vor allem die vielen archäologischen Stätten in Italien, um räuberische Ausgrabungen zu verhindern. Außerdem inspizieren wir Museen und geben den Museumsdirektoren Empfehlungen zur Sicherheit.
In jeder Provinzhauptstadt in Italien gibt es Carabinieri dieser Spezialeinheit, die vor mehr als einem halben Jahrhundert gegründet worden ist. Insgesamt sind es etwa 300 Polizistinnen und Polizisten, vermutlich mehr als in jedem anderen europäischen Land, sagt Lorenzo Galizia und wirkt ein bisschen stolz. Wie viele Einsatzkräfte kümmern sich denn in Deutschland um Kunstraub und Kunstfälschung? Das Bundeskriminalamt gibt solche Zahlen grundsätzlich nicht heraus, heißt es auf ARD-Anfrage. Also ein Anruf bei Stefan Lehmann, früher Professor für Archäologie in Halle. Auch jetzt im Ruhestand ist er immer noch Kunstfälschungen auf der Spur.
Meine Erfahrungen sind so, dass also in einer Weise, wie die Carabinieri ausgestattet sind mit Befugnissen, davon kann in Deutschland keine Rede sein.
Lehmann nennt ein Beispiel. Als das Antikenmuseum in Basel eine Statue für eine Ausstellung nach Italien ausgeliehen hatte, wurde die von den Carabinieri einfach beschlagnahmt. Der Hintergrund? Raubkunstverdacht. Die Statue sei illegal aus Italien in die Schweiz gekommen. In diesem Fall hatten die Carabinieri recht, findet Lehmann aber.
Wenn natürlich nur ein purer Verdacht steht, der juristisch nicht unterfüttert ist, wird es kompliziert. Da spielt dann das Politische hinein.
Denn es seien schon Kunstwerke beschlagnahmt oder auf Druck Italiens zurückgegeben worden, bei denen nicht klar gewesen sei, ob sie wirklich geraubt worden sind, sagt Lehmann.
In Italien wurde ein Kunstfälscherring aufgedeckt. Lisa Weiß war das. Der algerische Schriftsteller Boualem Sansal ist in Algerien festgenommen worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Ja, seit gestern Abend berichten das französische Medien. Demnach ist der 75-jährige Autor bereits am Samstag aus Paris kommend am Flughafen in Algier verhaftet worden. Das Pen-Zentrum Deutschland fordert seine sofortige Freilassung. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron zeigte sich sehr besorgt und brachte seine unverbrüchliche Verbundenheit mit der Freiheit eines großen Schriftstellers und Intellektuellen zum Ausdruck. Der Fall hat tatsächlich auch eine staatspolitische Dimension, bei der es um den Status von Westsahara geht. Die wird de facto von Marokko kontrolliert. Algier unterstützt die Befreiungsfront, die eine eigene arabische Republik fordert. Sowohl Macron als auch Sansal hatten zuletzt offiziell die Position Marokkos vertreten, womöglich eine rote Linie für Algier, die dem Schriftsteller eine Anklage wegen Verletzung der nationalen Integrität einbringen könnte. Boualem Sansal ist seit Jahrzehnten erbitterter Kritiker von Islamismus, religiösem Fundamentalismus und der algerischen Machthaber. 2011 erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Der Chefredakteur der französischen Tageszeitung Le Figaro sagte im französischen Fernsehen:
Boualem Sansal ist schuldig, weil er intelligent ist, weil er Talent und Erfolg hat, weil er frei ist, Frankreich liebt, weil er Israel verteidigt. Für das Regime, das er eine bigotte, bürokratische Polizeidiktatur nennt, reicht das völlig aus, um sich schuldig zu machen.
In diesem Jahr hatte Sansal die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Erstaunlich, dass er aber weiterhin auch in Algerien lebte. Die Verhaftung am Flughafen war womöglich eine der letzten Zugriffsmöglichkeiten des Regimes auf einen Schriftsteller, der sich trotz aller Einschüchterungsversuche immer kritisch gegenüber seinem Land geäußert hatte. Ab 2025 gilt für Kunst und Kunsthandel wieder ein ermäßigter Steuersatz. Von den 7 statt wie bisher 19% profitieren neben Galerien auch die Künstlerinnen und Künstler. Und der deutsche Kunstmarkt werde im internationalen Vergleich gestärkt, erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Der Bundesrat hat dem Jahressteuergesetz 2024 zugestimmt, mit dem ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt wird, freie Kulturorte wie Galerien mehr zu unterstützen. Und auch das noch: Gische Joost ist gestern Abend in München offiziell in ihr Amt als neue Generalsekretärin des Goethe-Instituts eingeführt worden. Die Designforscherin und Digitalexpertin übernimmt das Ehrenamt von Carola Lenz. In ihrer Antrittsrede forderte sie dazu auf, sich beim Ringen um Verständigung über eine freiheitliche Weltordnung, um Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit zu beteiligen. Sie hat über die Lage der Goethe-Institute bereits ausführlich gesprochen in unseren Kulturfragen zu finden in der Deutschlandfunk-App.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer. Der Bundesrat macht den Weg für die Krankenhausreform frei und Neues über die K-Frage und den Rückzug von Boris Pistorius. Zwei Themen, mehr dazu dann in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen einen guten Freitagabend.